Fokus IT, der QNET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer QNET-Podcast-Reihe. Mein Name ist Rainer Ulrich und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet, nämlich das Thema KI, das ja in aller Munde ist und in den letzten 2 Jahren einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Ich freue mich über meinen Gesprächspartner. Das ist Christoph Hoffmann von der Procon IT. Die Procon IT ist ein Unternehmen der QNET-Gruppe. Und Herr Hoffmann beschäftigt sich bei der Procon IT ganz intensiv mit dem Thema KI. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind, Herr Hoffmann. Aber vielleicht sagen Sie ein paar Sätze zu sich selbst, wer Sie sind und was Sie genau bei der Procon IT machen.
Sehr gerne, Herr Ulrich. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Christoph Hoffmann. Ich leite bei der Procon IT den Bereich künstliche Intelligenz und datengetriebene Lösungen. Ich selbst habe einen Background in Philosophie, Volkswirtschaftslehre und Statistik. Ich habe die 3 Fächer studiert und bin dann vor gut 10 Jahren in das Beratungsgeschäft eingestiegen als Data Scientist, der solche KI-Lösungen für Kunden entwickelt und bin nun seit gut 3 Jahren Teil der Procon in Leitungsfunktion tätig und leite hier Teams, die diese Lösungen bei Kunden entwickeln und in den Betrieb bringen.
Das ist ja eine sehr interessante Kombination. Die Informationstechnik und die Philosophie passt, glaube ich, zu unserem Thema künstliche Intelligenz. Herr Hoffmann, lassen Sie uns doch für diejenigen, die uns zuhören, überhaupt mal definieren, was KI oder AI überhaupt ist. Ist das identisch, nur ein anderer Begriff? Was würden Sie denn in kurzer Form sagen, ist eigentlich KI?
Im Definitionsfeld KI, zunächst ist künstliche Intelligenz das deutsche Wort KI für das englische Wort Artificial Intelligence, AI, also das ist tatsächlich das Gleiche. In diesem Definitionsfeld künstliche Intelligenz gibt es unheimlich viele verschiedene Begriffe, die rumschwirren. Eine ganz, ganz alte Herangehensweise an diesen Begriff ist tatsächlich der Kontrast zum Menschen, also der Vergleich zur menschlichen Intelligenz. Und da werden dann als künstliche Intelligenzsysteme bezeichnet, die es schaffen, Aufgaben zu erledigen mit ähnlichen Ergebnissen, wie Menschen das tun. Insbesondere seit gut 10 Jahren sind Maschinen in der Lage, im Bereich der Bilderkennung, aber auch im Bereich der Spracherkennung tatsächlich Aufgaben zu erledigen in einer Qualität, die dem des Menschen entspricht. Und in diesem Fall würde man von künstlicher Intelligenz reden. Es gibt dann noch ganz, ganz viele Unterarten, die eben bestimmte Teilaspekte von künstlicher Intelligenz bezeichnen. Um hier ein Beispiel zu nennen, man unterscheidet üblicherweise zwischen enger künstlicher Intelligenz und weiter künstlicher Intelligenz. Enge künstliche Intelligenz ist, wenn das System in der Lage ist, eine Aufgabe zu bewältigen, eben nur eine kleine Aufgabe, während weite oder starke künstliche Intelligenz ein System ist, das vergleichbar mit dem Menschen in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich sogenanntes intelligentes Verhalten produzieren kann.
Haben wir die Diskussion um die digitale Transformation von Verwaltung, Wirtschaft und überhaupt der Gesellschaft verfolgt, dann hat man das Gefühl, KI ist heute eigentlich überall. Und die Entwicklung vollzieht sich ja auch rasant. Also ich habe das selber beobachtet, wenn man heute ChatGPT nutzt, um beispielsweise Texte zu erzeugen, dann ist das schon sehr erstaunlich, in welcher Qualität diese Texte dann aus der KI herausfallen. In welchen Anwendungsfällen spielt denn KI heute schon eine entscheidende Rolle?
Auch hier ist es sinnvoll, nochmal von diesem Begriff KI zu kommen und auch noch eine weitere Entscheidung einzuführen. Wie Sie richtigerweise sagen, ChatGPT ist eine Ausprägung von künstlicher Intelligenz, und zwar eine Ausprägung von der sogenannten generativen KI. Das ist eben ein KI-System, das auf Basis von ganz, ganz vielen Trainingsdaten gelernt hat, einen Output zu erzeugen, der den Trainingsdaten ähnelt. Im Vergleich dazu gibt es noch etwas, was wir prädiktive KI nennen. Und prädiktive KI ist in der Lage, aus Trainingsdaten bestimmte Muster zu erkennen und auf Basis von diesen Mustern Vorhersagen zu treffen. Warum führe ich jetzt die Entscheidung an dieser Stelle noch einmal ein? Es gibt im Bereich generative KI, ChatGPT, ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Das sind auch diese Anwendungsfälle, die gerade durch die Presse gehen, insbesondere im Bereich, zum Beispiel im Bereich Marketing, um Präsentationen zu erzeugen, um im Kundenservice zum Beispiel Kunden zu unterstützen, indem E-Mails generiert werden oder Zusammenfassungen von Texten generiert werden. Also dieser Generierungsprozess kann genutzt werden überall da, wo es eben im Hintergrund in einem Unternehmen oder einer Behörde um Textarbeit tatsächlich geht. Insbesondere aber diese prädiktive KI, also dieser Vorgänger, ist tatsächlich, das sind KI-Anwendungen, die ich persönlich auch schon seit knapp 10 Jahren tatsächlich bei Kunden entwickeln und die auch sehr, sehr wichtig sind, die es auch schon seit langen Fällen gibt, die immer noch im Einsatz sind. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, habe ich mal in Deutschland für einen großen Stromkonzern ein Vorhersagemodell gebaut, um vorherzusagen, wann ein Stromkabel ausfällt, auf Basis von Informationen zu diesen Stromkabeln. Oder ich habe für einen Medikamentenhersteller Vorhersagen getroffen, wie viel Produkte in den nächsten Monat abgesetzt werden und welche Einflussfaktoren diesen Absatz positiv oder negativ beeinflussen können. Also das heißt an der Stelle, ja, es gibt im Moment ganz, ganz viele neue Anwendungsfälle, die diskutiert werden, wo KI zum Einsatz kommen kann. Es ist aber tatsächlich auch so, dass eben KI schon ein sehr, sehr zentrales Instrument in vielen Unternehmen ist. Abschließend vielleicht noch ein Beispiel, um das auch zu verdeutlichen, wenn Sie an Unternehmen, an den E-Commerce-Unternehmen wie Amazon denken. Dieses setzt seit über 10 Jahren sogenannte Empfehlungssysteme ein, um Ihnen anzuzeigen, welches Produkt Sie als nächstes kaufen sollten. Das ist auch bereits ein KI-System, was seit Jahren erfolgreich tatsächlich im Einsatz ist. Und insbesondere bei diesen Systemen ist es auch so, dass sie das Kerngeschäft des Unternehmens betreffen und dementsprechend auch von zentraler Bedeutung für den Wettbewerbsvorteil am Markt sind.
Ich glaube, das kann jeder, der uns heute zuhört und Amazon schon mal genutzt hat, bestätigen. Also die Empfehlungen, die man bekommt, die sind schon sehr erschreckend genau. Also mindestens mal, was meine Interessengebiete angeht. Das ist schon sehr erstaunlich. Herr Hoffmann, ich habe mich ja ein Leben lang mit elektronischen Akten beschäftigt und ein ganz wichtiges Thema der behördlichen Schriftgutverwaltung ist neben der Nachweisführung des rechtlich korrekten Handelns, dass die Akten einer Behörde auch immer das Wissen über Verwaltungsgenerationen hinweg enthalten. Dieses Wissen konnten wir nicht heben. Wir haben viele statistische Geoinformationen, sonstige Informationen, Daten, Mengen, die in Behörden gesammelt werden, die aber bislang ihren Nutzen so nicht entfalten konnten. Ist die KI jetzt vielleicht da ein Weg, eine ganz neue Qualität der Nutzung dieser Informationen zu beschreiten?
Das denke ich auf jeden Fall. An ganz vielen Stellen sehen wir, wie generative KI Unternehmenswissen nutzbar machen kann und zugänglich machen kann. Wir sehen auch, dass ohne dieses Wissen, also ohne diese Vorarbeit, tatsächlich auch die Ergebnisse, die KI produziert, nicht wirklich zielführend sind. Also das heißt, ein solides Datenmanagement an der Stelle, die E-Akte, ist die ideale Voraussetzung, um jetzt auch die Früchte dieser harten Arbeit zu ernten und zu genießen.
Es gibt ja jetzt in der Verwaltung gerade aktuell sehr viele Bemühungen, was das Thema Sprachmodell und Datenbasis angeht, die deutsche Verwaltungskultur zu bilden und gleichzeitig auch immer mit dem Gedanken, die digitale Souveränität zu erhalten. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da sagte ein Vertreter der Verwaltung, wir haben, wenn wir kalifornische Sprachmodelle und kalifornische Datenbasis haben, auch kalifornische Antworten, wenn wir die KI befragen. Teilen Sie diese Einschätzung und wie würden Sie die Bedeutung von deutschen Sprachmodellen und deutschen Datenbasen bewerten? Liegt der Kollege da richtig, der diese These formuliert hat?
Es ist auf jeden Fall ein Vorbehalt, der mir auch in meinen Gesprächen mit meinen Kunden begegnet. Ich hatte gerade den Fall angesprochen, dass man ja auch KI einsetzen kann, um den Kundenservice zu verbessern, zu optimieren. Und da zum Beispiel, indem Gespräche aufgenommen werden und dann automatisch zusammengefasst werden, um so dem Sacharbeiter die Erfassung und die Nachbearbeitung zu erleichtern. Die erste Frage, die dann in dem Zusammenhang kam, war tatsächlich, ich bin ein Unternehmen ansässig in Baden-Württemberg, kann das Sprachmodell, was Sie jetzt an der Stelle anbinden, auch mit schwäbischem Dialekt umgehen? Oder sind dann die Fehlerquoten zu hoch? Das ist tatsächlich immer auch eine empirische Frage. Also das heißt, an der Stelle würde ich auf jeden Fall dazu raten, erst einmal natürlich zu versuchen und auszutesten, was es bereits gibt, zumindest im Hochdeutsch und die Anwendungen da sehr, sehr gut. Und dann sollte man tatsächlich iterativ an das Problem herangehen, erstmal schauen, was macht man für Fehlerquoten, auch anhand von Beispieltests vorgehen, um zu schauen, auch was für eine Fehlerquote will man am Ende erreichen. Und dann kann man natürlich auch solche Modelle nachtrainieren, das heißt so feintunen, dass dann entsprechend zusätzliche, zum Beispiel Kundenanfragen im schwäbischen Dialekt, dem Modell angereichert oder angefüttert werden, um dann an der Stelle auch die Erfassungsgüte zu erhöhen. Also das heißt, ich hätte zumindest mal als Ausgangspunkt tatsächlich das verwendet, was gerade vorhanden ist und das dann versucht zu optimieren, bevor ich den enormen Aufwand betrieben hätte, solche Modelle komplett neu zu entwerfen und zu trainieren.
Jetzt beschäftige ich mich ja schon ein paar Jahrzehnte mit Digitalisierung. Und jedes Mal, wenn ein neuer technologischer Innovationsschub da war, war der auch von Ängsten begleitet. Also als ich anfing, mich damit zu beschäftigen nach dem Studium, war eine Angst, der Computer, so hieß das damals noch, der nimmt Arbeitsplätze weg. Wir wissen heute, dass Digitalisierung Arbeitsplätze geschaffen hat. Und zwar in der Summe eine höhere Anzahl von Arbeitskräften heute da ist und das in bestimmten Bereichen. Dann aber auch Arbeitsplätze entfallen sind. Man kann also sicher sagen, dass die Qualität der Arbeit höher geworden ist und niedrig qualifiziertere Tätigkeiten entfallen sind. Also das ist so ein Befund. Bei der KI sehen wir jetzt aber, dass Berufsgruppen dieser Technologie mit Ängsten begegnen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Professionelle Sprecher, die fürchten, dass demnächst Texte professionell von KI gesprochen werden. Wir haben Schauspieler, ja, die sagen, also eine künstlich gestaltete Schauspielerfigur kann demnächst vielleicht immerhin noch als Statist, wenn nicht in der Hauptrolle, eine Rolle übernehmen. Sie haben gerade das Beispiel Marketingtexte. Das war ja früher eine hohe Kunst, marketingmäßig gut aufbereitete Texte zu erzeugen. Das kann uns heute die KI abnehmen. Laufen wir da nicht in eine wahnsinnige gesellschaftliche Revolution, deren Folgen wir heute noch gar nicht absehen? Und wie beurteilen Sie die Ängste, die mit KI in dieser Frage verbunden sind?
Sie haben das, glaube ich, zu Beginn Ihrer Frage auch schon ein bisschen einsortiert. Also in meinen Augen ist es tatsächlich auch so, dass es diese Anpassungsprozesse gibt. Diese Anpassungsprozesse, was jetzt, ich sag mal, die Entwicklung von bestimmten Berufsfeldern oder Berufsgruppen angeht, die werden auch nicht aufzuhalten sein. Ich glaube, das ist auch klar. Ich sehe auf jeden Fall, dass diese Entwicklungen gerade unheimlich rasant sind. Ich sehe aber auch, dass die Adaptionsprozesse tatsächlich unheimlich rasant sind. Also die Menschen, also wirklich alle Menschen beschäftigen sich mit der Technologie, versuchen diese Technologie zu integrieren. Das heißt, ich spüre, dass da auch eine sehr, sehr ausgeprägte Anpassungsfähigkeit. Das ist ja insbesondere auch, sage ich mal, die Stärke des Menschen und der menschlichen Natur, sich auf neue Herausforderungen einzustellen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Technologie den Menschen nicht ersetzen wird, aber es wird den Menschen effizienter machen. Was Sie ansprechen, ist tatsächlich eine ganz, ganz spannende Beobachtung, die ich auch so wahrnehme. In der Vergangenheit wurden immer durch technische Errungenschaften Jobs wegrationalisiert, von denen wir gemeinhin annehmen, dass sie entbehrlich waren. Also das heißt, sie waren irgendwie repetitiv, unkreativ, stupide Arbeiten. Und jetzt fangen wir an und entwickeln Technologien, die auf einmal Aufgaben übernehmen, die wir gemeinhin als intellektuell erfüllend bezeichnen würden. Also das heißt kreative Aufgaben oder Aufgaben, wo es um Textverständnis oder Textarbeit geht, wo man früher unglaublich lang für studieren musste und die jetzt die KI im Handumdrehen löst und bewältigt. Ich denke, in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, wichtig, diesen Gedanken, dass Technik am Ende auch dem Menschen und dem Menschsein und der Entfaltung des Menschseins dient, und nicht der Mensch der Technik dienen wird, dass dieser Gedanke zurzeit während dieser Goldgräberstimmung, die gerade vorherrscht, zu wenig artikuliert wird. Und dass auf jeden Fall sowohl Arbeitgeber als auch Politik anleiten sollten, um diesen Prozess, den wir gerade beobachten, also manche Leute sprechen von einer weiteren Revolution, um diesen Revolutionsprozess zu begleiten.
Herr Hoffmann, wir haben jetzt gerade schon gesprochen, dass sich auch Berufsgruppen durch KI angesprochen fühlen und Angst um ihre Existenz haben, die früher sich nicht angesprochen fühlen mussten. Bei der Softwareerstellung haben wir ja auch schon KI im Einsatz. Früher gab es die sogenannten despektierlich genannten Code Monkeys. Also da wird man wahrscheinlich nicht traurig sein, wenn diese Codierungen durch die KI abgelöst werden, aber es gibt eben auch andere. Das hatten wir gerade erläutert. Zum Thema Risiko. Also wir haben ja eine große Begeisterung auf der einen Seite für diese Technologie, aber wir haben auch warnende Stimmen, die sagen, also KI kann auch Gefahren mit sich bringen. Das gilt wahrscheinlich für jede Innovation. Sagen Sie doch mal, Herr Hoffmann, wie Sie das Risiko von KI bewerten. Welche Risiken sehen Sie?
Es gibt gemeinhin eine ganze Reihe an Risiken, die in dem Zusammenhang besprochen werden. Ein Risiko, was ich unheimlich spannend finde, was durch generative KI ein Stück weit neu entstanden ist, ist eben das Risiko tatsächlich der Manipulation und der Beeinflussung von unseren Ideen und Überzeugungen. Es gibt einen Philosophen, Simon Blackburn, der hat einmal die Philosophie definiert als Ingenieurskunst unserer Ideen, und hat das auch als Rechtfertigungsprogramm eben definiert, um die Philosophie zu rechtfertigen, hat gesagt, was Philosophie macht, ist eigentlich, es erzeugt wohlgeformte Ideen, und wenn Ideen fehlgeleitet sind, dann geht das mit enormen Risiken einher. Was wir zum Beispiel auch gesehen haben im 20. Jahrhundert, Stichworte Nationalismus, Faschismus, Rassismus. Generative KI kann jetzt eben durch das Erzeugen von dem mentalen Input, den unsere Überzeugungen und Ideen brauchen, tatsächlich diese Überzeugungen massiv manipulieren und damit bis auf unsere Überzeugungen und unsere Ansichten durchgreifen, was auf jeden Fall eine Gefahr für unsere Institutionen und unser Zusammenleben bedeuten kann. Und dieses Risiko hat der Gesetzgeber, die Europäische Union, erkannt und hat deswegen im EU-AI-Act versucht, hier dem einen Riegel vorzuschieben, in dem zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht in Zukunft notwendig ist, um eben Menschen davor zu warnen, dass hier Inhalte erzeugt wurden, die nicht notwendigerweise real sind.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die EU hat einen AI-Act verabschiedet. Könnten Sie uns ganz kurz sagen, was sich hinter diesem Kürzel verbirgt? Was ist der EU-AI-Act?
Sehr gerne. Die Überlegung war eben, Wie Sie gerade richtig gesagt haben, es gibt enormes Potenzial bei KI. Es gibt aber auch enorme Risiken in unterschiedlichen Bereichen, insbesondere bei Systemen, die zum Beispiel eben Wahlen beeinflussen können oder die Gesundheit von Menschen oder die freie Meinungsäußerung von Menschen. Und deswegen hat sich die EU zur Aufgabe gemacht, einen einheitlichen Rechtsrahmen zu setzen, der in der ganzen Europäischen Union gilt und der eben natürliche Personen, Unternehmen, den Staat und die Umwelt schützen soll, indem menschenzentrierte und vertrauenswürdige KI gefördert werden soll.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, also KI kann auch gefährlich sein, und KI kann uns auch manipulieren. Der Gesetzgeber hat auf der einen Seite jetzt Maßnahmen ergriffen. Gibt es aber auch eine innere mentale Einstellung, eine intellektuelle Einstellung, die wir der KI gegenüber einnehmen können, die uns hilft, Gefahren zu erkennen? Also was würden Sie denn da so als Rezept sagen, dass wir der KI nicht ganz hilflos ausgeliefert sind?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Die Gefahr ist tatsächlich zurzeit, würde ich sagen, noch nicht so hoch, dass wir der KI hilflos ausgeliefert sind. Tatsächlich, ich habe erst gestern meinen Schwiegereltern künstliche Intelligenz und ChatGPT gezeigt und man konnte da schon relativ schnell auch bestimmte Muster in der Erzeugung erkennen und relativ schnell identifizieren, und auch prognostizieren, was ChatGPT sagen wird und wie ChatGPT es sagen wird. Das heißt, ich glaube, unser Gefühl ist oder unsere Resilienz an der Stelle ist durchaus ausgeprägt. Es ist sicherlich sinnvoll in Zukunft, wie auch bereits schon der Fall, tatsächlich Vorsicht walten zu lassen bei Informationen und genau zu prüfen und vielleicht nicht auf Basis der ersten Reaktion, die man hat, zu urteilen oder zu reagieren, sondern erstmal zu schauen, tatsächlich, was auch noch andere Parteien oder andere Stakeholder tatsächlich für eine Einschätzung zu einem Sachverhalt abgeben, um dann erst am Ende eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen.
Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Wir in der Geisteswissenschaft nennen das Quellenkritik. Das ist, glaube ich, hilfreich und das trifft natürlich nicht nur die KI, das betrifft ja auch unser Verhalten in den Social-Media-Kanälen, die wir bespielen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Punkt. Und das war ein sehr schöner Abschluss, Herr Hoffmann. Vielen Dank, für den Einblick, den Sie uns gegeben haben, was KI ist, welche Möglichkeiten die KI bietet, aber auch, wie wir mit einer gewissen kritischen Distanz diese Technologie beobachten sollten und anwenden sollten. Für heute war es das. Wir werden einen neuen Podcast haben mit der Frage, wie gehe ich denn konkret ein KI-Projekt in meinem Unternehmen oder meiner Behörde an? Das soll es für heute aber gewesen sein. Danke, dass Sie dabei waren und uns zugehört haben. Danke nochmal an Sie, Herr Hoffmann, dass Sie heute da waren. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute im CONET Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de/podcast.